Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Enne Seidel um genau 17.30 Uhr. Da beginnt diese Ausgabe von Kultur heute. Um 18 Uhr wird sie enden. Das lässt uns also 30 Minuten für die wichtigsten Kulturthemen des Tages. Die Zeit ist also knapp. Es gibt ja immer so viel zu berichten. Gut, dass Schriftsteller, Regisseure, Künstler in der Lage sind, die Zeit zu überlisten. Sie können die Zeit dehnen oder schneller drehen oder einfach Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft parallel erzählen. Und so kann das, was im echten Leben 100 Jahre dauert, in Literatur, Theater oder Film in wenigen Stunden oder Minuten abgehandelt werden. Und genau das passiert gerade auf der Bühne des Hamburger Schauspielhauses. Das Stück Anatomie eines Suizids erzählt gleichzeitig die Lebenswege von Mutter, Tochter und Großmutter. Alle drei sind selbstmordgefährdet. Wir berichten gleich über diese atemlose Inszenierung. Auch das Künstlerduo M&M befreit sich und uns aus dem Korsett der Zeit. In München ist eine Videoinstallation zu sehen, die Besucher in nur 1,5 Stunden durch die komplette Filmgeschichte schleust. Aber zuerst Musik, neue Musik, die ihrem Anspruch, neu zu sein und neu zu bleiben, nur gerecht werden kann, wenn sie sich ständig weiterentwickelt. Und das tut sie jedes Jahr auf den Donaueschinger Musiktagen. Das Festival für neue Musik gibt es jetzt schon seit fast einem Jahrhundert. Am Donnerstag hat die diesjährige Ausgabe begonnen. Und unser Musikkritiker Jörn Florian Fuchs ist vor Ort in Donaueschingen und hat dort in den vergangenen Stunden schon so einige experimentelle Klänge gehört. Ja, Herr Fuchs, der künstlerische Leiter des Festivals, Björn Gottstein, hat das diesjährige Festival unter kein spezielles Motto gestellt. Konnten Sie in den Konzerten, die Sie bisher gehört haben, trotzdem so etwas wie einen roten Faden erkennen?
Ja, und zwar ist tatsächlich ein Aspekt fast so etwas, was ich jetzt nicht polemisch gemeint, die neue Tanzbarkeit neuer Musik nennen würde. Also es gab immer wieder Klänge gestern und auch heute, die so rhythmisch sind, dass man fast versucht ist, das Tanzbein zu schwingen oder es dann tatsächlich tut. Gestern Abend etwa im Glashaus, einem alternativen Spieleort, um 23 Uhr mit einem Nachtkonzert, Parallel Persia von Soteh heißt das, ein iranischer Künstler, der mit zwei Kollegen hier war und der klassische iranische Instrumente verbunden hat mit Live-Elektronik. Und das hat zum Teil dann wirklich fast einen Disco-Sound gehabt, aber nicht jetzt irgendwie billig, simpel, sondern durchaus komplex. Und das Ganze ist auch noch unter einem inhaltlichen politischen Gesichtspunkt, nämlich ein Regime, das eben Einfluss nimmt auf die Individuen. Das spielt also da auch alles eine Rolle, wie überhaupt man, denke ich, auch schon in den letzten Jahren und auch dieses Mal doch bemerkt, dass es eine Liebe von gerade jüngeren Komponistinnen und Komponisten gibt, einerseits zum Politischen, andererseits aber auch zur Abkehr von der reinen Kopfmusik, dem nur Komplexen. Das war schon zu bemerken.
Die Konzerte finden in Donaueschingen nicht nur klassisch im Konzertsaal statt, sondern in diesem Jahr zum Beispiel auch in einem Schwimmbad. Und Sie, Herr Fuchs, konnten gestern Abend ein Konzert in einer Sporthalle erleben. Ziemlich ungewöhnlich und groß besetzt war das. Das SWR-Symphonieorchester und das SWR-Vokalensemble waren dabei und dazu auch noch die SWR-Big-Band. Was genau war da zu hören?
Das waren drei Werke und das herausragendste fand ich von Simon Steen Andersen, einem dänischen Komponisten. Das trägt den Titel Trio. Damit ist ja normalerweise gemeint, da treffen sich drei Instrumente und machen Kammermusik. Hier sind es aber eben diese drei Klangkörper plus auch noch Live-Elektronik vom SWR Experimentalstudio. Steen Andersen, er arbeitet immer gerne auf der Schnittstelle zwischen ja sowas wie Archiv, Recherche und dem Entwickeln neuer Klangräume, neuer Klangvorstellungen. Das ist jetzt wirklich mit Video auch erweitert gewesen. Eine Reise durch die Zeiten, nämlich die Klangkörper des SWR, des damaligen Südfunks. Die wurden also eingeschaltet und miteinander verschaltet mit der Live-Musik, sodass man eine Korrespondenz zwischen historischen Video- und Audiodokumenten hatte und eben dem, was jetzt gerade gespielt wird. Und das ist ein kleiner Höreindruck.
Ah! Geräusch abfahren. Film ab.
Das ist wirklich ein virtuoses Stück gewesen und in dieser Schnelligkeit ist das aber tatsächlich auch eine gute Dreiviertelstunde lang.
Das Programm hat in diesem Jahr außerdem eine Art Festival im Festival angekündigt, organisiert vom Künstlerduo Herbort und Mohren. Noch ganz kurz, Herr Fuchs, was hat es damit auf sich?
Ja, das ist ein bisschen witzig gemeint, aber nicht nur. Die nennen sich auch die Institution und sie greifen an und greifen ein, indem es einen kleinen Parcours gibt, den man absolvieren kann mit der Frage, was ist eigentlich ein Festival? Wird man durch verschiedene Räume geführt? Aber es gibt in den Konzerten immer wieder so kleine Uraufführungen, oft nur eine Minute lang, die werden reingeschaltet, vorher etwa. Und das ist durchaus charmant. Da fällt sich gleichsam das Festival Donaueschinger Musiktage selbst ins Wort oder selbst in den Klang.
Vielen Dank an Jörn-Florian Fuchs für diese Eindrücke von den Donaueschinger Musiktagen. Noch bis morgen Abend wird auf dem Festival experimentiert, in Sporthallen, Schwimmbädern und anderswo. Ja, und auch die britische Theaterregisseurin Katie Mitchell wagt das Experiment immer wieder aufs Neue. Kaum eine ihrer Regiearbeiten ähnelt einer anderen. Was aber viele ihrer Inszenierungen tatsächlich gemein haben, sie sind alle ziemlich verstörend. Da macht auch das Stück Anatomie eines Suizids keine Ausnahme. Geschrieben hat es die britische Dramatikerin Alice Birch. In der Inszenierung von Katie Mitchell ist es jetzt am Hamburger Schauspielhaus zu sehen. Im Stück geht es um drei Generationen von Frauen, Mutter, Tochter und Großmutter. Alle drei leiden an Depressionen und sind selbstmordgefährdet. Michael Lages hat sich die Premiere in Hamburg angeschaut.
Ob der Hang zur Selbsttötung erblich ist? Hier schon. Jedenfalls begegnen wir im Text von Alice Birch einer Frau, die vom ersten Versuch, das eigene Leben zu beenden, bis zum tatsächlichen Sterben aus eigenem Willen 22 Jahre braucht. Der verzweifelt liebende Mann war der Ansicht, dass beide mit der ständigen Bedrohung durch Depression besser fertig würden, wenn sie ein Kind hätten. Dann haben sie eins, und als die ziemlich haltlos an vielen Abgründen schlingernde Tochter gerade selber Mutter geworden ist, bringt auch sie sich um. Die Enkelin wiederum sehen wir gut 30 Jahre später als Ärztin, die unfähig für jede Beziehung ist, zu Männern wie zu Frauen. Sie trennt sich radikal von der eigenen Fortpflanzungsfähigkeit durch Sterilisation, um nicht ihrerseits suizidären Nachwuchs in die Welt zu setzen.
Sterilisation ist eine enorme Entscheidung und ich kann das nicht weiter besprechen, bevor Sie nicht eine Beratung oder...
Ich brauche keine Beratung.
Okay. Haben Sie regelmäßig Sex?
Nein. Es ist das Prinzip davon. Im Traum halte ich Babys im Arm.
Dann, Bonnie, dürfte ich vorschlagen...
Und es ist niederschmetternd. Die Tatsache, die bloße Tatsache, dass es biologisch möglich ist, ist niederschmetternd. Ich muss sicher sein, dass es mit mir aufhört.
Wie sie endet, sehen oder hören wir nicht, nur bekommt sie bereits ein engelhaft weißes Totenhemd angezogen und quasi den Jenseitssegen von Mutter und Oma mit auf den Weg, als sie in der letzten Szene das, wie sie denkt, verfluchte Haus der Familie verkauft. Diese Geschichte würde in jedem Fall an die Nieren gehen. Alice Birch und Katie Mitchell erzählen die drei Generationen obendrein aber parallel. Und zwar derart konsequent, dass sich die Teile der Leidensfabel überlappen, Dialoge, Sätze, ja sogar einzelne Worte kunstvoll an- und ineinander montiert und geschnitten werden. Das wäre für ein ambitioniertes Hörspiel gar kein Problem. Mitchells Hamburger Ensemble aber spielt dieses in und mit und durcheinander im Theater selbstverständlich live.
Anna.
Hallo. Super Party.
Nein.
Du.
Einfach.
Jo.
Bist du okay?
Alles gut.
Drink?
Ja, wo wir uns gerade vorstellen.
Gin?
Ich habe eine gute Zeit dafür.
Whisky?
Es geht tief.
Entschuldige,
das auch?
Du willst hier nur deinen Frieden und deine scheiß Ruhe und da komm ich und mach's kaputt.
Zu Beginn der zwei Stunden ist durchaus noch zu spüren, was für ein Höllenritt das ist für die Darstellerinnen und Darsteller. Immer müssen sie quasi mit drei Köpfen denken, denn das Leben aus näherer und fernerer Zukunft ist immer schon da und mischt sich ein. Clara und Hans, das älteste Paar, stimmen das Publikum ein im ersten Dialog, 1970, nach dem ersten Selbsttötungsversuch. Kommunikation, das ist sofort klar, wird eher selten gelingen an diesem überaus anstrengenden Theaterabend.
Es tut mir leid, Hans.
Möchtest du
Nein.
was trinken oder
Nein.
was zu essen oder
Nein,
aus der Cafeteria oder
Nein.
oder an der Ecke ist ein Imbiss?
Nein.
Kannst du auch was anderes sagen als nein?
Dieses konsequent parallele Spiel findet in einem grauen Krankensaal statt, mit drei Türen hinten für die drei Generationen und weiteren an der Seite. Über den hinteren Eingängen leuchten jeweils Jahreszahlen auf. 1970 bis 1992 für Claras langen Leidensweg, kurz nach 2000 für die schnellere Verzweiflung von Tochter Anna, Ende der 2030er Jahre für Bonnie, die beschließt, die Letzte zu sein. Das dramatische Bauprinzip des Textes könnte sehr schnell verschleißen. Ich hab's begriffen, könnten sich Zuschauer und Zuschauerin bald nach Beginn schon sagen. Dazu aber kommen wir gar nicht, weil sich in oft rasender Geschwindigkeit der Rhythmus ändert, vom Zusammenklang der Szenen und Zeiten. Dies ist eine Art Todesfuge über Jahre und Jahrzehnte hinweg. Und Katie Mitchell hat die Protagonistinnen und Protagonisten in den Proben offenbar derart geschickt eng geführt, dass ihnen die drei Ströme der Handlung nie wirklich entgleiten. Dabei hilft eine Art Trick, der unlängst auch bei Mitchells Zauberland-Produktion beim Kunstfest in Weimar zu bestaunen war. Wie zu Puppen erstarren Akteurinnen und Akteure jeweils am Schluss der Szenen und eine Schritt für Schritt exakt organisierte Gruppe von Helferinnen und Helfern wechselt in rasender Choreografie Kleider und Requisiten aus. Diese Bewegung lässt uns nie los und in dieser Spiel- und Sprechmaschine gibt's keine Zeit zum Atemholen. Fürs Ensemble nicht und auch nicht für uns.
Michael Lages über Anatomie eines Suizids, inszeniert von Katie Mitchell am Hamburger Schauspielhaus. Angela Merkel ist überall. Genau wie ihr Mantra, wir schaffen das. Zumindest im sogenannten Panic Room des Künstlerduos M&M. Im Sommer hatten die Künstler Marc Weiß und Martin de Mattia, kurz M&M, in den Kunstsammlungen in Chemnitz einen ganzen Raum mit Merkel-Bildern und ihrer berühmt gewordenen Rede tapeziert. In der neuen Arbeit von M&M für die Villa Stuck in München geht es nicht um Politik, diesmal geht es um die Geschichte des Films. Eine begehbare Videoinstallation eröffnet einen ganz neuen Blick, nicht nur auf die großen Momente des Kinos, sondern auch auf die Villa des Malerfürsten Franz von Stuck, wie Julian Ignatowitsch berichtet.
In einer Woche durch die Filmgeschichte, nicht mal 1,5 Stunden dauert dieser museale Videoparcours. Angefangen beim Montag und einer Rekonstruktion jener legendären Szene aus Stanley Kubricks The Shining, in der Vater und Sohn auf dem Bett sitzen und ein scheinbar vertrauliches Gespräch führen, das den kommenden Horror bereits andeutet.
Ich bin nur müde.
Warum gehst du denn nicht schlafen?
Warum gehst du da nicht schlafen?
Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich habe zu viel zu tun. Ich habe zu viel zu tun.
Wir gucken sehr viele Filme, vor allen Dingen dann, wenn wir unterwegs sind, also auf Ausstellungstour oder so. Dann wird man ja in der Regel um 18 Uhr aus dem Haus rausgeschmissen, also aus dem Museum, und muss dann den Abend irgendwie verbringen. Und was soll man in New York machen halt? Also man geht ins Kino.
Die Künstler Marc Weiß und Martin de Mattia, bekannt unter dem Namen M&M, über Kino, ihren Zyklus 7 Tage, sowie 2 weitere Filmarbeiten, der 8. Tag und Mad Meter, die hier in der Villa Stuck auf 3 Stockwerken zu sehen sind.
Es geht eigentlich bei uns mehr um diese Schlüsselsequenzen. Also wir sagen auch, wenn wir ins Kino gehen, der Film war, sagen wir mal, 90% überflüssig, merkt man ja ganz oft. Aber es gibt eine Sequenz, die einen packt, die einem nachgeht. Dann gibt es was man rauszieht, wo man merkt, da drin ist eine Intensität und da wollen wir in die Tiefe gehen.
Sie loten Grenzen aus, Grenzen des Individuums, unserer Identität, der Wahrnehmung. Dabei verhandeln sie die ewigen Filmthemen wie Familie, Religion, Liebe, Gewalt und Sexualität. Ja, manchmal durchaus etwas willkürlich und ohne durchgehend roten Faden. Doch die künstlerische Bildsprache, die hier im Vordergrund steht, ist eine innovative. In den 2-fach Leinwandinstallationen sind die neu interpretierten Filmsequenzen jeweils verdoppelt, aber leicht unterschiedlich aufgenommen. So entsteht ein verzerrtes Momentum, ein veränderter Satz, eine veränderte Kameraeinstellung, eine ausgetauschte Person. In Referenz zu Filmen wie Alan Parkers Angel Heart, John Badhams Saturday Night Fever oder Godards Die Verachtung. Immer im Mittelpunkt steht Schauspieler Christoph Luser als Protagonist dieser multiperspektivischen Fieberhalle, so der Titel der Schau.
Also es heißt tatsächlich nicht umsonst Fieberhalle. Der Titel gibt schon das Konzept vor, weil wie im Fieber halt die Wahrnehmungen und auch die Räume sich natürlich verändern. Also man ist ja da verschiedenen Wahrnehmungsstörungen anscheinend ausgesetzt, aber eigentlich auch Wahrnehmungserweiterungen. Und das ist natürlich das, was wir in dieser Installation, in dieser großen Installation mit diesen vielen, vielen einzelnen Filminstallationen in der Kombination als eigentlich erzeugen wollen, dass man als Betrachter diese klare Grenzziehung nicht mehr hat. Sei es eine Grenzziehung, wer bin ich, wer ist der andere, sei es eine Grenzziehung auch, was ist der museale Raum, da fängt es ja schon an, dass wir den hier eigentlich auflösen und so einen Umbau machen.
Ein Umbau, der zwischen Stahlgerüsten, kleinen Nischen, Auf- und Abgängen die verschiedensten Blickwinkel auf die Videos zulässt und eine industrielle Atmosphäre vermittelt. Das ist der eigentliche Clou der Ausstellung. Man schaut von Orten, von denen man noch nie auf die Wände oder Decken der Villa Stuck geblickt hat. So entsteht ein Dialog zwischen Film- und Museumsraum, zwischen künstlerischer Exhibition und Produktion, wie Direktor Michael Burs erklärt.
Dass wir über den Raum lernen, dass wir über das Volumen lernen, dass wir über die Raumhöhe lernen. Und das sind Themen, die, wenn man mit Künstlerinnen und Künstlern durch diese Räume geht, sofort verfangen. Also anscheinend öffnet sich da so ein kreatives Potenzial, was meines Erachtens tatsächlich schon ein Stück hier gelegt hat, indem er eben die Räume so geplant hat, wie wir sie heute noch nutzen können.
Die Vorgehensweise hatten der Villa Stuck mittlerweile Methode. Über die vergangenen Jahre wurden zeitgenössische Künstler aus aller Welt, wie Thomas Hirschhorn, Nahum Tewet oder Carlos Garaycoa gezeigt, die als Architekten und Installateure vor Ort im Museum mit dem Raum arbeiten. Inhaltlich sind ihre Arbeiten nicht immer leicht zu fassen, stark konzeptuell geprägt und somit nicht die großen Publikumsrenner. Das gilt auch für M&M. Aber trotzdem geht man stets mit neuen Eindrücken und Perspektiven hinaus, aus dem altehrwürdigen Gebäude an der Prinzregentenstraße. So auch diesmal wieder.
Julian Ignatowitsch über die neue Videoinstallation des Künstlerduos M&M in der Münchner Villa Stuck. Wenn die diesjährige Buchmesse in Frankfurt einen Titel bräuchte, dann wäre das wahrscheinlich so etwas wie Stanišić versus Handke. Der Träger des diesjährigen Buchpreises, Sascha Stanišić, zählt zu den größten Kritikern des frisch gekürten Literaturnobelpreisträgers Peter Handke und er hatte seine Kritik auch in seiner Dankesrede für den Buchpreis auf der Frankfurter Messe mehr als deutlich gemacht. Handke wird vorgeworfen, sich während des Bosnienkrieges einseitig auf die Seite Serbiens gestellt zu haben. Stanišić wiederum wurde in Bosnien geboren und zeigte sich in seiner Dankesrede erschüttert, dass ausgerechnet Handke den Nobelpreis bekommen soll. Mein Kollege Jan Drees hat in den vergangenen Tagen für uns von der Buchmesse berichtet, hat dort viele Handke-Diskussionen verfolgt, hatte nebenbei aber auch noch Zeit, sich Gedanken zu machen über den Zustand der Literatur insgesamt und über ihren Stellenwert in der Gesellschaft. Und, so viel sei verraten, er ist nach diesen trubeligen Messetagen durchaus positiv gestimmt.
Wenn am morgigen Sonntagabend die Tore der 71. Frankfurter Buchmesse schließen, hat die Literatur als Komplexitätsmedium auf eine Weise gewonnen, die man schlichtweg beeindruckend nennen muss. Und damit sind nicht nur die zweistelligen Umsatzzuwächse in den Sachbuchbereichen Wissenschaft und Politik gemeint. Mit diesen Zuwächsen fängt es lediglich an, weil augenscheinlich eine Sehnsucht besteht, die Komplexität unserer gegenwärtigen Herausforderung zu durchdringen mit Hilfe sorgsam recherchierter, mehrhundertseitiger Analysen. Nach einem Bücherjahr, das kontaminiert war durch Effekte der Simplifikation, ist spätestens mit dieser Frankfurter Buchmesse eine neue Ernsthaftigkeit zutage getreten. Wir erinnern uns, alles hatte im Januar begonnen mit der Debatte um den erschreckend vereinfachenden, etliche Schattierungen ignorierenden Roman Stella von Takis Würger, der die Shoah auf einen vulgären Groschenromanplot zu reduzieren suchte, bis mit der Relektüre von Peter Wydens Stella Goldschlag-Biografie die Verkitschung des Schreckens zurückgedrängt werden konnte. Zuvor hatten Teile des Buchhandels versucht, mit Hilfe eines offenen Briefs die kritisch-feuilletonistische Auseinandersetzung zu desavouieren, ohne Erfolg. Gleiches geschah vor wenigen Wochen, als über Miroloy von Karen Köhler diskutiert wurde und sich zwei Lager gegenüberstanden, jene, die eine rein binäre Sicht auf religiös-maskuline Unterdrückung ablehnen, und die anderen, die der Ansicht sind, dass hier weibliches Sprechen desavouiert, ergo die Kritiker misogyn sein. Interessanterweise, auch das zeigte diese Buchmesse, war Karen Köhler, die Autorin des Romans, zu einer differenzierten Auseinandersetzung bereit. Ihre auf dieser Messe mit entwaffnender Offenheit gezeigte Gesprächsbereitschaft ermöglichte Einsichten auf beiden Seiten der Debatte. Plötzlich entstand ein Diskursraum, der das Argument der schadhaften alten weißen Männer suspendierte zugunsten einer auch hier komplexeren Sicht auf die Literatur. Man kann diese Haltung Karen Köhlers nur als würdevoll bezeichnen. Zuletzt dann weltweit, aber natürlich auch an nahezu allen Ständen und auf jeder Party in Frankfurt diskutiert wurde die Nobelpreisvergabe an Peter Handke und die Kritik durch Sascha Stanisic, der am Montag dieser Woche den Deutschen Buchpreis erhielt für seinen Roman Herkunft. Im Lauf der Woche wurde deutlich, dass aus dem Zusammenhang gerissene Werkzitate und knappe Tweets nicht weiterhelfen. Um diese Debatte zu durchdringen, braucht es die langsame Lektüre der Werke sowohl von Handke als auch von Stanisic. Die schnell aus- und urteilten Erstakteure, die allzu rasch einfache Thesen artikulierten, erfahren nun, wie ihre Wahrheiten dekonstruiert werden mit Hilfe akademischer Analysemethoden der Philologie, Psychologie, Geschichtswissenschaft und Diskurstheorie. Petra Hartlieb von der Jury des Deutschen Buchpreises hatte vor der Messe noch stolz verkündet, dass sie Autoren mit allzu komplexer Schreibweise auf der Nominierungsliste verhindert hätte. Das war eine Bevormundung von Leserinnen und Autorinnen, die augenscheinlich klüger sind als jene, die für sie zu sprechen glauben. Es gibt in den kommenden Wochen viel zu tun. Lasst uns wieder zuhören und das vorschnelle Urteil eintauschen gegen die Beobachtung. Die Welt ist komplex, wir werden sie nie vollständig durchdringen, aber die Literatur wird helfen, diesen schmerzhaften Umstand irgendwie auszuhalten. Wir müssen ihr und ihren Urheberinnen lediglich zuhören.
Meint Jan Drees seine Bilanz nach der diesjährigen Frankfurter Buchmesse, die morgen zu Ende geht. Das Jahr 1919 war ein großes Jahr für die Frauen, zumindest die in Deutschland. Sie durften zum ersten Mal wählen und sie durften endlich an Kunstakademien studieren. Vor 1919 mussten sich Frauen mit künstlerischen Ambitionen in der Regel mit privatem, meist teurem Malunterricht begnügen. Trotz dieser denkbar schlechten Startbedingungen schafften es erstaunlich viele Frauen, anerkannte Künstlerinnen zu werden. Künstlerinnen, deren Werke zum Beispiel auch von der Alten Nationalgalerie in Berlin angekauft wurden. Dort allerdings verstaubten dann viele dieser Werke im Depot. Jetzt aber hat die Nationalgalerie sie dort wieder herausgeholt und zeigt die Bilder all dieser Künstlerinnen in einer Ausstellung. Kampf um Sichtbarkeit. Künstlerinnen der Nationalgalerie vor 1919 heißt sie. Barbara Bogen hat die Ausstellung gesehen.
Nicht nur von einer Künstlerin wie Augusta von Zitzewitz hätte man gerne noch weit mehr Arbeiten gesehen. Ihre Porträts des bulgarischen Malers Jules Pascal etwa, 1912 und 1913 entstanden, gehören zu den bestechendsten Werken der Ausstellung. Impulsiv, sicher, souverän. Mit der aggressiven Werf des Expressionismus kreiert sie kontrastreich die schwarz gekleidete Erscheinung des Malerkollegen mit vollem dunklem Haar vor mattgrünem Hintergrund. 1912 war Zitzewitz auf Ratschlag der Bildhauerin Käthe Kollwitz nach Paris gegangen, wo Frauen damals an der École des Beaux-Arts bessere Ausbildungs- und Entfaltungsmöglichkeiten zur Verfügung standen als in Deutschland. Dort fanden sie sogar prominente männliche Unterstützung. Auguste Rodin freute sich öffentlich, die Künstlerinnen haben hier ihre Freiheit, mögen sie davon profitieren. Auch Paula Modersohn-Becker und heute weniger bekannte Frauen wie Dora Hitz oder Sabine Lepsius gingen Ende des 19. Jahrhunderts nach Paris, um die Impulse der künstlerischen Moderne aufzufangen. Sabine Lepsius' Selbstbildnis aus dem Jahr 1885 zeigt die junge Malerin noch verträumt, melancholisch, jedoch offenbart sich hinter den halbgeschlossenen Lidern eiserne Willensstärke. Im Selbstporträt definiert sie sich ganz klar als Malerin, mit Malpalette und einem halben Dutzend Pinseln in der Hand. Dora Hitz hingegen scheut sich nicht vor monumentalen Formaten. In ihrem Bild Kirschenernte von 1905 platziert sie wie beiläufig das Motiv eines männlichen Übergriffs auf eine junge blonde Bäuerin. Werke von Künstlerinnen wurden auch in der Alten Nationalgalerie Berlin zwar immer wieder angekauft, verschwanden dann aber fast immer unsichtbar in den Depots, erklärt die Kuratorin Yvette Deselve.
Wir kennen sehr, sehr, sehr viele Künstlerinnen mit Namen aus Ausstellungskatalogen, aus Pressenotizen. Die waren in ihrer Zeit unglaublich sichtbar. Das können wir heute gar nicht mehr so richtig nachvollziehen. Aber wenn man sich dann fragt, wo sind denn die Werke? Dann sucht man doch sehr, sehr lange und manchmal leider auch vergebens. Und das hat damit zu tun, dass diese Künstlerinnen nicht gesammelt wurden, dass künstlerische Oeuvre nicht im gleichen Maße gepflegt wurde, wie es bei vielen männlichen Kollegen der Fall war.
Manche dieser kreativen Frauen waren zu Lebzeiten absolut populär, wie die 1863 geborene ungarisch-amerikanische Diva und Grande Dame der Malerei Wilma Parlegi. 7-mal porträtierte sie Kaiser Wilhelm II. Und erlebte einen kometenhaften Aufstieg in Europa und später in New York. Nach ihrem Tod 1929 geriet sie völlig in Vergessenheit. Der Kampf um Sichtbarkeit, ein Thema, das Künstlerinnen damals wie heute umtreibt. Denn Erfolg braucht Öffentlichkeit, Präsenz braucht Ausstellungen und prestigeträchtige Ankäufe. Doch eine kontinuierliche Entwicklung hin zur Sichtbarkeit weiblicher Kunstproduktion gab es nie, sagt Yvette de Selve.
Im frühen 19. Jahrhundert sind viele Künstlerinnen tatsächlich aus Künstlerfamilien entwachsen, in der väterlichen Werkstatt ausgebildet worden. Einige von ihnen, wir haben einige Beispiele in der Ausstellung, haben es tatsächlich geschafft, auch am akademischen Ausbildungssystem teilzunehmen. Sie sind als Ausnahmen an die Akademie aufgenommen worden. Und im späten 19. Jahrhundert hat sich das radikal gewandert. Man hat dort die Pforten dicht gemacht. Aktstudium war immer ein Thema, was aus Schicklichkeitsgründen nicht angebracht für Frauen war. Und damit war aber auch die Grundlage, die grundlegende Ausbildung natürlich gefährdet. Sie mussten das anders sich beibringen. Sie mussten Privatunterricht nehmen, oft sehr, sehr teuer. Und es ging für Künstlerinnen auch irgendwann um diesen Kampf um Gleichberechtigung. Deswegen ist diese Künstlerinnenbewegung auch Teil der frühen Frauenbewegung gewesen.
Die Räume der Alten Nationalgalerie in Berlin mit einem modernen Ausstellungskonzept zu bespielen, ist aufgrund der strengen Diktion der klassizistischen Architektur sicher nicht ganz einfach. Und fraglich ist auch, weshalb man Chronologie vermeidet und etwa das ebenso winzige wie grandios minimalistische Selbstporträt, eine Plastik von René Sintenis, neben ein akademisches Doppelporträt der Gebrüder Grimm von Elisabeth Jerichau-Baumann stellt. Dennoch hat die Ausstellung hohen Aufklärungswert. Sie fragt eindringlich, fordernd und selbstkritisch danach, wer die Kunst- und Sammlungsgeschichte eigentlich definiert und welche verheerende Rolle ein auf das Patriarchat reduzierter Kulturkanon dabei spielt.
Barbara Bogen über die Ausstellung Kampf um Sichtbarkeit in der Alten Nationalgalerie in Berlin. In Österreich war sie geradezu eine Ikone, die Schauspielerin Lotte Tobisch. Jetzt ist sie im Alter von 93 Jahren gestorben. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Anna Kohn.
Sie war tatsächlich eine große alte Dame, um die es erst in den letzten Jahren quasi nach ihrem 90. Geburtstag ein wenig ruhiger wurde. Tobisch entstammte einer alten österreichischen Patrizierfamilie und wurde bekannt als Schauspielerin am Burgtheater. Und auch, weil sie 16 Jahre lang den Wiener Opernball organisierte, eine Rolle, die sie durchaus mit Humor nahm.
Wissen Sie, ich habe immer gesagt, ernsthaft machen, aber nicht ernst nehmen, bitte.
Über den Opernball sagte sie auch,
das Ganze hat den Anschein einer geschlossenen, märchenhaften, imperialen Gesellschaft. Und dann kommt ein roter Bundespräsident oder ein grüner oder ein gelber und der ist verkleidet im Frack und kommt als Nachgeburt von Franz Josef heraus. Nehmt es doch als das, was es ist. Es ist hübsch.
Noch vor 2 Jahren engagierte sich Lotte Tobisch auch politisch. Sie setzte sich für die NEOS, eine liberale Partei in Österreich, ein. Bei der Verleihung des Deutschen Jugendliteraturpreises gestern in Frankfurt gab es eine Überraschung. Iris Anemone Paul wurde gleich zweifach ausgezeichnet. Als bestes Bilderbuch konnte sich ihr Polka für Igor durchsetzen und sie erhielt auch den Sonderpreis Neue Talente. Literaturkritikerin Ute Wegmann sagte dazu im Büchermarkt:
2 Preise bei einer so großen Preisverleihung, das ist schon was ganz Besonderes gewesen. Und das Bilderbuch ist auch in spezieller Technik gearbeitet, in Siebdruck hat sie gearbeitet, mit sehr gedeckten Farben, also nichts, was so knallig daherkommt.
In Polka für Igor erzählt Iris Anemone Paul die Geschichte eines alten Zirkushundes. In der Sparte Kinderbuch wurden 4 Wünsche ans Universum der US-amerikanischen Autorin Erin Entrada Kelly ausgezeichnet. Als bestes Jugendbuch überzeugte Stephen Herricks lyrischer Roman Ich weiß, heute Nacht werde ich träumen. Und Sieger beim Sachbuch wurde Extremismus von Anja Räumschüssel. Und es geht weiter mit noch mehr Auszeichnungen, diesmal aber nicht für die Autoren, sondern für kleinere und mittlere Verlage. Sie tragen laut Kulturstaatsministerin Monika Grütters maßgeblich zur Buchkultur in Deutschland bei. Und das würdigt Grütters jetzt auch mit einem Preis. Zum ersten Mal wurde gestern Abend auf der Frankfurter Buchmesse der Deutsche Verlagspreis vergeben. 3 kleine Verlage aus Baden-Württemberg, Berlin und Leipzig sind die Hauptgewinner. Sie bekommen jeweils 60.000 Euro. Insgesamt ist die Auszeichnung mit mehr als 1 Million Euro dotiert. 60 weitere Verlage erhalten ebenfalls Preisgeld.
Die Kulturmeldungen mit Anna Kohn, vielen Dank. Und das war Kultur heute an diesem Samstag. Die Informationen am Abend blicken gleich ab 6:10 natürlich nach London, denn dort hat das britische Parlament die Brexit-Abstimmung verschoben. Bis hierhin am Mikrofon war Enne Seidel. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.